Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Lasst uns in der Stille um Segen für die Predigt beten. Der Herr segne uns Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie soll ich glauben, dass Jesus von Gott auferweckt wurde, wenn er mir nicht selber begegnet ist? Die beiden diskutierten eifrig auf ihrem Weg nach Emmaus. Das Grab war leer heute Morgen. Was soll das? Wo ist er? Vorgestern war er umgebracht worden. Sie gehen und sie verlassen den Ort, an dem ihre Hoffnung zunichte wurde. Kleopas und der oder die andere Jüngerin, deren Name nicht genannt wird, können nicht bleiben. Sie müssen gehen. Sie können nicht bleiben, wo die Menschen lauthals Kreuzige riefen, wo die Soldaten Jesus misshandelten, wo er am Kreuz qualvoll gestorben ist und nun auch noch sein Leichnam im Grab fehlt. Zu schrecklich, zu unmenschlich ist dieser Ort. Sie müssen der Stadt den Rücken kehren und gehen aufs Land. Dass Jesus gescheitert ist, das haben sie noch nicht verkraftet, wie auch nach nur 2 Tagen. Sie glaubten, er wäre der Messias, der Gottes Reich aufrichtete und Israel endlich von den Römern befreien würde. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, sagten sie. Die beiden auf dem Weg wussten noch nicht, was wir zu wissen meinen, wenn wir Ostern feiern und es vielleicht doch nicht verstehen. Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, war ihnen noch nicht bekannt. Woher sollten sie das auch wissen? Selbst wenn sie von den Frauen gehört haben, dass das Grab leer sei, was bedeutete das schon, ein leeres Grab? Mehr Verlust als Gewinn, mehr Schrecken als Tröstung, ein Nichts statt Begegnung. Und selbst wenn sie von den Engeln gehört hätten, dass Jesus lebe, wie sollte ihnen das einsichtig sein? Gesehen haben sie ihn nicht. Wie kann ich ihn sehen? Wodurch kann ich ihn sehen? Und wie soll ich das glauben, dass er auferweckt wurde? Nun begegnen sie dem Auferstandenen unterwegs. Das klingt für uns vielleicht wenig aufregend. Wir wissen schon, was passiert, wenn wir diese Geschichte hören. Zumindest werden die meisten von uns diese Erzählung des Lukas schon mehrfach gehört haben. Vielleicht haben sie sie meditiert, mit anderen besprochen oder sogar in ein Kunstwerk umgesetzt. Aber die beiden auf dem Weg, die sind unterwegs. Die sind nicht am Ziel. Sie wissen nicht, was kommt. Und sie erkennen den nicht, der zu ihnen kommt. Sie ahnen es nicht einmal. Oder vielleicht doch? Der lebendige Jesus, für sie noch ein Unbekannter, geht direkt auf sie zu und fragt, was los sei. Und sie berichten ihm alles. Weißt du nicht, was passiert ist? Sichtlich erregt und nicht ohne Vorwurf schütten sie ihr Herz aus. Sie sprechen von Trauer und bitterer Enttäuschung. Offenbar haben sie etwas Vertrauen zu diesem Unbekannten gefunden. Sie spüren eine Gegenwart. Und nach dieser Begegnung wird ihnen deutlich werden, dass ihr Herz berührt wurde. Als es dunkel wird, wollen sie ihn nicht ziehen lassen. Sie brauchen ihn, diesen Unbekannten. Und deshalb bitten sie ihn, bleibe doch bei uns. Liebe Schwestern und Brüder, kann man den Auferstandenen sehen? Und wie? Und wo? Und wodurch? Jesus nähert sich ihnen, er geht mit ihnen und sie fassen Vertrauen. Lukas, der Evangelist, kommentiert, aber ihre Augen wurden gehalten. Das heißt, sie konnten nicht durchschauen. Sie konnten nicht durchschauen. Kleopas und der oder die andere erkennen ihn nicht. Ihre Augen sehen, was vor Augen ist. Sie sehen Augenscheinliches, aber sie blicken nicht tiefer. Sie reden mit ihm, aber sie sehen nicht, wer er ist. Sehen ist noch nicht erkennen. Anschauen heißt noch nicht zu durchschauen. Jesus aber kommt auch dann, wenn das Sehen unmöglich ist. Mein Klarblick ist keine Voraussetzung für seine Gegenwart. Im Gegenteil, liebe Schwestern und Brüder, er öffnet mir die Augen. Der Weg nach Emmaus, der etwa 2 Stunden in Anspruch genommen haben dürfte, zeigt uns Schritte, wie das erkannt wird, was kein Auge je geschaut hat. Es sind 5 Schritte, die ich zusammentragen möchte. Der erste Schritt besteht darin, dass die beiden über ihre Situation und über Jesus reden. Der zweite Schritt ist, dass Jesus sie anspricht und sie ihm aus ihrer Lage heraus antworten. Der dritte Schritt, sie hören, wie Jesus die Bibel auslegt und auf sich bezieht. Der vierte Schritt, sie bitten, dass er bei ihnen bleibt. Und im 5. Schritt feiern sie das Mahl und dabei gehen ihnen die Augen auf. Sind sie jetzt am Ziel? Am Ziel ihrer Hoffnungen und ihres Glaubens? Das könnten wir meinen. Doch genau in dem Moment, als sie ihn erkennen, verschwindet er. Gehen wir diese 5 Schritte mit. Erstens, sie reden über ihre Situation, was sie beschäftigt und belastet. Noch während sie ihren Schmerz und ihre Enttäuschung über den Tod Jesu austauschen, tritt er an ihre Seite. Es ist ihm nicht zu fern, dass er ihnen fern erscheint. Und obwohl sie nichts mehr verstehen, versteht er, dass sie ihn brauchen. Der 2. Schritt. Jesus spricht sie an. Und Jesus erweist sich dabei als Seelsorger. Statt gleich mit den richtigen Erklärungen zu beginnen, lässt er sie erstmal ausführlich zu Wort kommen. Er fragt sie nach ihren Erfahrungen. Sie schütten ihr Herz aus. Sie reden, sie schimpfen und machen Vorwürfe und sie weinen vielleicht. Er hört, solange sie reden. Und drittens, dann reagiert er darauf. Und dabei ist Jesus alles andere als vorsichtig. Er konfrontiert die beiden Jünger mit einem harten Vorwurf. O ihr Toren, ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Diese Worte sind für das, was wir uns heute unter verständnisvoller Kommunikation vorstellen, sehr irritierend. Ob die beiden diese direkte und konfrontative Art wiedererkannt haben? Wenn der irdische Jesus Kritik geäußert hatte, war er auch nicht gerade vorsichtig. Der Auferstandene knüpft dabei an das an, was er vor seinem Tod praktiziert hat, die Heilige Schrift Israels zu Gehör zu bringen und konsequent auf sich zu beziehen. Die Auslegung der Schrift kann nicht von ihm absehen. Und nur so kommt der Auferstandene zu Wort. Wir sind immer noch bei den Schritten dieser Geschichte, denn die zeigen uns, wie der Auferstandene gesehen werden kann. 3 Schritte waren es und 2 kommen noch. Der 4. Schritt, die beiden bitten ihn unterwegs, bei ihnen einzukehren. Es wird dunkel und er soll bleiben. Abend wird es nicht nur, wenn der Tag zu Ende geht, sondern auch, wenn das Leben sich neigt. Sie nennen ihre Bitte und bringen zu Gehör, was sie brauchen. Und schließlich 5. Jesus bleibt, er kehrt bei ihnen ein und sie essen gemeinsam. Dabei dreht er den Spieß um. Der Gast wird Gastgeber. Er setzt sich an den gedeckten Tisch und zugleich bewirtet er die, die ihn einladen. So ähnlich klingt auch das Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir laden ihn ein und er bewirtet uns. Da nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen. Unwillkürlich will ich fortsetzen und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, aber da war er schon weg. Huch, er war es. Er ist entschwunden, denken die Jünger. Das ist Auferstehung. Gott öffnet die Augen für den Auferstandenen. Und wir erfahren die Auferstehung, wenn wir ihn einladen und er uns bewirtet. Da kommt der Auferstandene, wenn wir ihn in der Schrift suchen. Und er ist schon da, wenn uns unsere Situation noch gefangen nimmt und wir nichts sehen als unsere Fragen. Die beiden, in Emmaus angekommen, verblüfft, am Tisch gesessen, können nicht bleiben, wo sie sind. Jesus blieb auch nicht. Als er sich zeigte und die Augen öffnete, war er weg. Und als er sich entzog, hinterließ er die Gewissheit, dass er lebt. Kleopas und der oder die andere sind tief berührt. Mit dieser Begegnung im Herzen können sie nicht anders, als weiterzugehen und weiter zu sagen, dass er lebt. Sofort brechen sie auf. Wie elektrisiert gehen sie durch das Dunkel, die Gefahr der finsteren Landstraße in Kauf nehmend. Und sie bringen die frohe Osterbotschaft ihren Gefährten. Der Herr ist auferstanden. Liebe Schwestern und Brüder, sind Sie jetzt am Ziel? Am Ziel Ihrer Hoffnungen und Ihres Glaubens? Ich muss an Goethes Faust denken. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Bei den beiden in Emmaus war das anders. Endlich am Ziel ihrer Sehnsucht angekommen und mit dem Gott des Lebens am Tisch gesessen, bleiben sie nicht, sondern gehen sofort zurück. Auch ich bin mit meiner Predigt noch nicht an dem Punkt, dass wir das Ziel erreicht hätten. Ich gehe noch einen Schritt zurück, liebe Schwestern und Brüder. Mir stellt sich die Frage, können wir den Gott des Lebens überhaupt sehen? Wohnt er, der Unsterblichkeit hat, nicht in einem Licht, in das keiner hinzutreten kann? Oder Jesus Christus, wie zeigt er sich, der von den Toten auferstanden ist? Lukas, der Evangelist, spricht schließlich davon, dass 40 Tage nach Ostern die Erscheinungen des Auferstandenen aufhörten. Dann war Schluss. Also, sehen wir nicht vielmehr nur Bilder? Sind es nicht Bilder, durch die wir Gott und sein Wirken vor Augen gestellt bekommen? Unter Bildern lässt sich ja sehr Verschiedenes fassen. Das können Bilder der bildenden Kunst sein, die gemalt oder geformt worden sind. Oder Bilder der Sprache, Erzählungen. Es können auch Verhaltensweisen sein. Oder Rituale. Oder Umgangsformen. In einem christlichen Krankenhaus zum Beispiel wird vom Management und der Personalführung erwartet, dass nicht nur fromme Bilder an der Wand hängen. Vielmehr sollen die Umgangsformen den sogenannten christlichen Werten nicht nur nicht widersprechen, sondern sie zum Ausdruck bringen. Hier werden Umgangsformen zu Bildern, zu Sehhilfen, durch die der Auferstandene erkannt werden kann oder nicht erkannt werden kann. Diese Bilder zeigen den, den wir suchen. Sie bilden ihn aber nicht ab wie ein Foto. Von Fotos behaupten wir heutzutage, sie würden das, was wir fotografiert haben, 1:1 realistisch abbilden. Aber sie sind mit dem, was sie abbilden, nicht identisch. Es ist ja nur ein Foto. Mit der christlichen Kunst oder dem Gottesdienst oder Umgangsformen oder mit Bibeltexten ist das anders. Als Bilder scheinen sie zwar Gott nicht realistisch abzubilden, aber sie können durch das Augenscheinliche hindurch Gott so zeigen, wie er ist. Sie präsentieren uns seine Identität, was kein Foto je könnte. Und auch unser Gottesdienst ist ein solches Bild. In einem Gottesdienst gehen wir erstaunlicherweise dieselben Schritte, die auch die Jünger nach Emmaus gegangen sind. Am Beginn kommen wir. Wir bringen mit, in welchen Situationen wir uns befinden. Wir sind da unter den Bedingungen unseres Alltags. Eines Alltags vielleicht, der geprägt ist, nicht gerade von Auferstehungserfahrungen, sondern von Schmerz oder Trauer, von Streit oder Trennung. So kommen wir. Und dann, zweitens, fragt uns Jesus, was los ist. Wir nahen uns ihm mit einem Lied, mit einem Psalm, einem Schuldbekenntnis. Wir brauchen nichts außen vor lassen, denn er ist schon da. Und zwischen Lob und Klage schlingern wir, wenn wir Kyrie, Herr, erbarme dich, singen. Und drittens kommt er zu Wort. Wir hören aus der Heiligen Schrift, auf deren Höhepunkt die Lesung des Evangeliums und dazu eine Auslegung, welche das Wort Gottes erläutert, vertieft und mit uns ins Gespräch zu bringen versucht. Im vierten Schritt bitten wir ihn. Wir bitten um seine Hilfe und dass er da bleibt für unzählige Situationen, in denen wir Hilfe brauchen. Und dann fünftens, wir laden ihn ein, in unsere Mitte zu kommen unter Brot und Wein. Und da, wo er Platz nimmt, wird er der Gastgeber. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. So ist er da. Und so verbirgt er sich. Er, der kommt, entzieht sich in Brot und Wein unseren Blicken. Schenkt er seine Präsenz, dann bleibt ein brennendes Herz. Dass er sich entzieht, das stellt seine Präsenz nicht in Frage, sondern lässt erkennen, wie das Herz in seiner Gegenwart zu brennen begann. Kann ich Gott sehen? Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Anschauen, lesen, hören bedeutet noch nicht verstehen und durchschauen. Um durch Bibeltexte oder entsprechende Verhaltensweisen, durch christliche Kunst oder durch den Gottesdienst mehr als nur das Augenscheinliche sehen zu können, braucht es geöffnete Augen des Herzens. Damit ist also nicht die Funktion des Verstandes gemeint. Es geht unter Umständen sogar ohne den Verstand. Deshalb haben Personen mit kognitiven Einschränkungen, Demenzkranke, kleine Kinder oder Menschen ohne bestimmte Bildungsvoraussetzung in geistlichen Dingen überhaupt kein Nachsehen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagte der Fuchs dem kleinen Prinzen. Augen des Herzens sehen durch Buchstaben oder Formen des Kunstwerkes hindurch. Gott aber muss sie dafür öffnen. Ob ich wie durch ein Fenster in den Himmel schauen kann, hängt also nicht nur von dem Kunstwerk ab oder den Umgangsformen, sondern auch von mir selbst. Kann ich Gott erkennen? Es braucht ein Sehvermögen dazu. Die Augen des Herzens, die sehen durch nackte Buchstaben hindurch. Der Auferstandene kann sie öffnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Auferstandenen.